Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beauties and Beasts. Zwischen all den Beauties erwartet dich heute eine Beast-Folge mit einem männlichen Gast. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude beim Anhören. Falls du mir noch kein Abo dagelassen hast, dann freue ich mich riesig über dein Abo. Und natürlich auch, wenn du diese Folge mit deiner Community und deinen Freunden teilst. So, ja, heute mal wieder Heavyweight Alarm im Beauties and Beasts Podcast. Der liebe Tobias Hane zurück im Podcast. Welcome back, Tobi, und schön, dass du heute wieder da bist.
Ja, danke für die Einladung, sehr, sehr gerne. Ich dir ja damals schon gesagt, immer wieder gerne, macht immer Spaß. Deswegen darf ich heute wieder Gast sein.
Richtig cool. Also das letzte Mal warst du in Folge Nummer 80 zu Gast. Das war damals 6 Weeks Out. Und heute jetzt in Folge 135, Tobi, vielleicht berichte direkt mal selber, wie viele Weeks bist du aktuell vor deinem nächsten Wettkampf?
Lass mich kurz überlegen. Ich muss echt, da bin ich gerade überfragt. Ich bin in der 5. Woche. Das heißt, wenn wir diese Woche abgeschlossen haben, sind wir, also Sonntag, nee, Samstag sind wir 8 Weeks Out.
Mhm. Ja, so habe ich jetzt auch tatsächlich recherchiert und dann, ja, genau, 8 Weeks. Also spannend jetzt, werde ich auch als Person jetzt direkt vielleicht näher kennenlernen will, der sollte sich unbedingt die Folge Nummer 80 anhören, weil da gehen wir ganz arg auch zu dir, zu deiner Person ein. Und jetzt heute würde ich total gerne, also 8 Weeks Out, da gehen wir auch noch drauf ein. Ja. Aber auch auf die vergangene Frühjahrssaison. Damit würde ich gerne einsteigen, weil die war ja auf jeden Fall auch, ist noch gar nicht so lange her, war definitiv erfolgreich. Wie ist es denn gelaufen für dich?
Ja, überraschend. Was heißt überraschend? Aber schwierig zu sagen. Es ist sehr gut gelaufen. Der erste Wettkampf war wirklich formtechnisch eine Punktlandung. Es ist immer schwierig, also du weißt es ja, du kennst es von Stefan. Er ist da wirklich mit Leib und Seele dabei. Und für mich wäre das absolut nicht schlimm gewesen, wenn wir vielleicht die Form nicht 100% getroffen hätten beim ersten Wettkampf, einfach weil wir uns kennenlernen müssen, weil er meinen Körper kennenlernt. Aber das war absolut nicht der Fall. Wir haben in England, das war der erste Wettkampf im April, wirklich die Form auf den Punkt gebracht, konnte mich direkt auf den zweiten Platz platzieren. Klar, man will immer gewinnen, aber der zweite Platz war absolut genial. Der erste war ein gutes Stück weg quasi, das war jetzt nicht super eng. Der war doch nur mal besser und an dem Tag hätte ich ihn einfach nicht schlagen können. Dementsprechend eine super Platzierung, gute Leute quasi hinter mir gelassen. War wirklich eine super Punktlandung und ja, Stefan und ich haben nichts geplant, genau wie jetzt auch in dieser Saison. Wir haben gesagt, wir machen England und das ist erstmal Fokus und dann gucken wir weiter. Und ja, ich bin von der Bühne runter mit der Medaille und habe 10 Minuten später mit Stefan telefoniert und ich habe auf dem Weg zurück ins Apartment schon die nächsten Flüge gebucht, weil wir gesagt haben, wir machen direkt weiter. Haben kurz abgesprochen, wie viel Pause ich brauche, was wir machen. Haben eine Woche Pause gehabt und dann wieder in Peak Week gestartet. Ging gleich direkt dann weiter mit dem zweiten Wettkampf. Das war dann Schweden. Schweden war ein bisschen schwierig, weil in Schweden haben sie die Klassen gemixt. Bedeutet, sie haben die Männer, also die Heavyweight und die Super Heavyweight, haben sie zusammengelegt. Ist ein bisschen schwierig, finde ich. Ein Super Heavyweight hat die Klasse gewonnen. Zweitplatzierter ist ein Heavyweight, der ja dann eigentlich seine Klasse gewonnen hätte und damit auch ins Gesamtsiegerstechen hätte kommen können. Das war an dem Tag der Emin. Und ja, ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn man die Klassen zusammenlegt. Einfach, wenn man dem einen Athleten dann die Chance nimmt, im Overall um die Karte zu kämpfen und natürlich auch, weil es die Chance nimmt, dem Heavyweight seine Klasse zu gewinnen. Da konnte ich mich leider nur auf dem 5. Platz belegen, was realistisch quasi dann der 3. Platz im Super Heavyweight gewesen wäre. War an dem Tag nicht ganz zufrieden, war ein sehr, sehr hektischer Wettkampf. Gerade im Vergleich zum ersten Wettkampf, wo wir sehr viel Zeit auf der Bühne hatten, wo wir in Ruhe unser Posing machen konnten, war es in England, ja, also die Posen, du konntest sie ordentlich stellen, konntest wirklich auch die Übergänge zeigen, so wie ich es auch eigentlich mag, weil du weißt ja selber, das Aufbauen einer Pose, da kann man schon viel zeigen. Und das ist in Schweden komplett weggefallen. Das war eigentlich nur zack, zack, zack. Ich weiß nicht mehr, wie viele Runden wir uns zeigen durften, mussten. Ich glaube, es waren 6 oder 7 Vergleiche am Stück. Und alle sind irgendwie so halbwegs hinter der Bühne umgekippt und war extrem schnell. Also wir sind wirklich von Pose zu Pose gesprungen, teilweise in die gleichen Posen, also wirklich seitliche Trizeps, seitliche Brust, seitliche Trizeps, wo sich alle ein bisschen gewundert haben. Aber eine schöne Veranstaltung, nur ein bisschen nicht auf der Bühne. Und ja, da waren wir nicht ganz zufrieden und haben dann natürlich entschlossen, Stefan mich gefragt, hast du noch Bock, hast du Energie? Ich sage, klar, ich bin fit und munter. Zu dem Zeitpunkt waren wir auch ideetechnisch wirklich sehr, sehr entspannt unterwegs. Also ich hatte das Glück, dass ich 2 Wochen vom ersten Wettkampf das Cardio rausnehmen konnte. Was ich enorm gemerkt habe in der Regeneration, 2 Wochen verengt das Cardio raus, der Körper hat sich langsam erholt. Zwischen den Wettkämpfen konnte ich weiter erholen und bin eigentlich dann nach dem ersten Wettkampf wieder immer wieder stärker geworden, Training, immer besser geworden, Training. Also wirklich die Energie kam wieder richtig zurück, deswegen konnte ich immer gut auftanken zwischen den Wettkämpfen und haben dann Portugal geplant, Estoril. Sich wirklich jedem Athleten absolut ans Herz legen kann. Wer die Möglichkeit und Chance hat, in Estoril zu starten, soll es machen. Sicherlich kein Wettkampf, der günstig ist, was so den ganzen Umfang mit Auto, Zug, Hotel, Apartment, Wettkampfgebühren angeht, aber das ist schon ein Gänsehaut-Feeling, in Estoril auf die Bühne zu gehen, einfach wegen der Veranstaltungsort. Was ich sagen muss, der Veranstalter Emilio macht es wirklich auch mit Herz und Seele. Super schöner Wettkampf. Es wurde sich um alles gekümmert. Also wurde ein paar vorher schon, also als Beispiel beim Tanning gesagt, hey, pass auf, ihr seid nach dem Men's Physik-Jungs dran. In der Men's Physik sind richtig viele Leute. Ihr könnt morgen eine Stunde später zum Tanning kommen. Ihr werdet später dran sein. Das war schon mal selber, wenn man beim Wettkampf will man nicht ewig rumliegen. Da ist es dann zu Hause auf dem Sofa ein bisschen entspannter, wenn man seine Ruhe hat. Und so lief der ganze Wettkampf eigentlich ab. Wir sind eine Stunde später gekommen zum Tanning. Du pass auf, wird nur eine halbe Stunde dauern. Leg dich schon mal hin, Backstage, wir holen dich. Und dann sind sie wirklich gekommen, haben uns abgeholt. Also die Supergrades haben die alle eingesammelt, haben sie unser Tanning ganz entspannt gemacht, einer nach dem anderen, kein langes Warten, alles cool. Also wirklich auch auf den Athleten eingegangen, dass man wirklich entspannt ist, ne? Dann haben sie das Finish gemacht mit 3 Leuten, dann haben sie die Backstage gelegt. Wenn ihr dran seid, wir sagen Bescheid, könnt ihr euch warm machen, da habt ihr genug Zeit. Wir haben uns 20 Minuten vorher Bescheid gesagt, hey, es geht los. Backstage, auch nicht, dass du halt in der Backstage rumstehen musst und warten musst. Und haben uns Backstage warm gemacht, wurden auf die Bühne begleitet, das ist wirklich Backstage, hinten beim Pumpen stand jemand, an der Bühnenkante stand jemand, am Vorhang stand nochmal jemand, der wirklich jeden nacheinander auf die Bühne gelassen hat und auch nicht irgendwie auf die Bühne gelassen hat, sondern wirklich gesagt hat, ey, komm, jetzt geh ab, geh auf und ich wünsche dir viel Spaß. Die quasi echt das Ganze auch miterlebt haben, mitgefiebert haben. Wirklich ein schöner Wettkampf und konnte ich den dritten Platz machen. Und es war ganz lustig. Es war wirklich meine Bestform, würde ich sagen, in der Saison. Da haben wir es wirklich auf den Punkt getroffen. Es lief alles reibungslos. Und ich war noch auf der Bühne beim Foto der Top 3. Und Stefan hat einfach nur von Publikum gegriffen, du kannst jetzt nicht aufhören, das ist so eng. Dass wir gesagt haben, wir machen noch Irland. Entschuldigung. Was ich eigentlich machen wollte, weil Irland war ein bisschen kompliziert, was die Anreise angeht. Genau das Gegenteil von Estoril würde ich jetzt so nicht mehr empfehlen. Einfach der Flug dahin von Hamburg war entspannt, aber dann muss man mit dem Bus fahren, 1,5 Stunden oder 2 Stunden. Ein Reisebus, der komplett vollgestopft ist mit Touristen. Irgendwie alles nicht ganz optimal, dann ein Hotel, 3 Tage im Hotel gekocht und alles nicht ganz rund, auf dem Veranstaltungsort nicht schön, kein schöner Backstage-Raum. Leider ein bisschen schlechter organisiert. Also ich habe da gefragt, wer denn dran sind. Da hat sie uns gesagt, ja, ihr seid nach den Physikleuten dran. Habt ihr die Uhrzeit? Nee, wir machen es nach der Reihenfolge. Ihr seid halt dran, die anderen fertig sind. Also irgendwann. Es war ein bisschen ein schwieriger Wettkampf. Da konnte ich dann nochmal den zweiten Platz machen und damit haben wir noch die Saison abgeschlossen.
Ja, ja. Da war dann aber schon eine recht lange Saison, ne? Wie viele Wochen warst du da insgesamt in Prep sozusagen?
Wir waren insgesamt waren es ja die 4 Wettkämpfe. Ich habe gerade einen Wettkampf vergessen, die des Wolf, einen regionalen Wettkampf.
Ja, stimmt, genau, da warst du auch.
Ja. Ja, ja, die musste ich quasi machen. War eigentlich ganz lustig, weil ich natürlich aus der deutschen Community viele Leute kenne. Auch aus der Orga kann ich viele. Carsten und Ramona. Und ich bin halt morgens hingefahren und die gucken mich an, was machst du denn hier? Ich sage, ja, nein, ich will starten heute. Ja, du warst doch schon 3-mal im Ausland. Ich sage, ja, aber ich will noch 4-mal ins Ausland. Ich brauche meine Qualifikation, weil es keine Sonderregelung oder irgendwas gibt. Und ja, es ist ein bisschen schade, muss ich leider sagen, weil sie haben ja am Tresen direkt gesagt, dass ich nachdem ich da war und mich angemeldet habe und meinen Zettel bekommen habe, du könntest jetzt noch nach Hause fahren, du hast deinen Zettel, du bist hier, du musst hier auf die Bühne. Mhm. Finde ich ein bisschen schade. Ich finde die regionalen Wettkämpfe schön, aber ich denke, wenn sich ein Athlet gut qualifiziert vorher, ich sag mal in der Top 3, dann sollte es vielleicht in irgendeiner Weise eine Wildcard geben, dass er international in dieser Saison auf jeden Fall weitermachen kann, um das zu ersparen, weil im Endeffekt sind es dann leider nur Kosten, es ist ein schöner Wettkampf, aber es sind dann halt Kosten, die entstehen. Und ich nehme vielleicht mal anderen Athleten die Platzierung weg. Finde ich dann immer so nicht ganz optimal. Hat den Wettkampf natürlich mitgemacht. Komplett unvorbereitet quasi. Einfach weil, ja, ich war Samstag auf der Dennis Wolf und Sonntag ist die Bühne gestartet in Irland. Dementsprechend war Samstag ganz normal Rest Day für mich. Ich saß Backstage mit Reishähnchen, Brokkoli und Cola Light. Hab nichts gemacht, hab weder geladen, also war wirklich sehr, sehr leer. Und bin halt einfach so auf die Bühne, als Athlet ein bisschen unangenehm ist, wenn man weiß, man ruft nicht seine Topform ab, weil man auf einer Wettkampfplan ist. Deswegen ist es mit den Regionalen so ein bisschen schwierig im Zusammenhang, was schöne Sachen sind für den Nachwuchs, für die Athleten, dass man regionale Meisterschaften hat und wenn man halt nicht reisen kann oder reisen möchte. Ja, aber wie gesagt, das waren insgesamt 4 Wochen oder 5 Wochen Wettkampfphase und 16 Wochen Prep vorher.
Ja, ja. Okay, das ist schon eine gute Phase. Und du bist dann auch von Wettkampf besser geworden von der Form, gell?
Ich denke einfach, der Hintergrund war, weil man das Kardio ausgenommen hat. Dass ich wirklich halt im Endeffekt nachher, ich glaube, 7 oder 8 Punkte Kardio gemacht. In der ganzen Wettkampfzeit habe ich kein Kardio mehr gemacht. Ich glaube, 1-2 Mal habe ich Kardio gemacht, einfach weil ich es nach dem Bock hatte. 20 Minuten aufs Rad zu gehen, ein bisschen zu legen, als ich abends gelandet bin, einfach mit Beine so ein bisschen locker zu trinken. Aber würde ich jetzt nicht als Cardio bezeichnen. Also habe ich dann das Cardio komplett raus, ganz normal meine Schritte gemacht, die ich runtergehe. Aber sonst keine Aktivität. Und das habe ich gemerkt, hat mein Körper wirklich gut getan. Dann natürlich ganz klar, alle 2 Wochen nach dem Wettkampf gutes Essen. Also wir haben es so gemacht, dass ich am Abend nach dem Wettkampf einmal essen konnte und dann halt auch nicht gegessen habe. Ein bisschen ausgewählt habe, wie weit kann ich gehen, was ist zu viel, was ist zu wenig. Aber eigentlich gab es kein zu viel, es ist immer wieder gut ausgegangen. Ich bin eigentlich vom Gewicht, hat sich es nicht mehr so verändert, aber ich würde sagen, auf dem Wettkampf in den Portugal-Behalten besten, weil wir da die beste Fülle hinbekommen haben, würde ich aber auch neben dem Cardio-Thema auf das Thema Timing legen, weil der Wettkampf, ich war um 16 Uhr auf der Bühne und ich brauche einfach sehr, sehr viel Kohlenhydrate, sehr, sehr viel Essen und konnte so den ganzen Samstag nur essen. Also ich habe immer sowieso 3 Ladetage, also wenn ich Samstag im Wettkampf stehe, fange ich mittwochs an zu laden, habe Mittwoch, Donnerstag, Freitag eigentlich schon so knapp 4000 Gramm Kohlenhydrate gegessen. Und habe dann noch den Samstag morgens, mittags noch 3-4 Mahlzeiten essen können, plus Cookies. Konnte so die Fülle auch nicht gut auf die Bühne. Bei den anderen Wettkämpfen war morgens eine Mahlzeit drin und auf die Bühne, einfach um den Bauch flach zu halten. Funktioniert auch, aber das Timing in der Theorie hat mir der besten gefallen.
Ja, und das verstehe ich voll. Ich wollte auch noch reinfragen, weil du vorhin meinst, berichtet hast, Estrogen war eben Top-Raum ab, ne? Was ist das für der Grund, Tobi, dass Klassen zusammengelegt werden, wie in Irland? Waren das zu wenig Starter?
Nee, das war ganz, ganz merkwürdig. Das hat mich auch extrem gewundert. Also es gibt, soweit ich weiß, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann könnt ihr gerne kommentieren, die Regelung, dass wenn in einer Klasse unter 5 Leute starten, keine Profikarte vergeben werden muss. Ich glaube, so war es. Und dass dann manchmal auch Klassen zusammengelegt werden. Was mich selber gewundert hat, war, dass wir eigentlich nicht zu wenig Leute waren in der Super Heavyweight und in der Heavyweight nicht. Ich glaube, wir waren 12 Leute zusammen. Also eigentlich hat es gepasst mit den 5. Da müsste ich jetzt aber nachgucken. Und im Vergleich in Irland waren wir zu dritt in der Super Heavyweight. Also da hat es funktioniert. So, das war so ein bisschen widersprüchlich. England und Portugal waren weit über 10 Leute in der Klasse. Warum sie das zusammengelegt haben, weiß ich nicht, ob das Zeitmanagement war oder ob sie einfach das so machen wollten. Es ist halt wirklich extrem schade, finde ich, wie gesagt, für die Athleten auch, weil da natürlich auch Athleten bei sind, die jetzt irgendwie 8 oder 9 geworden sind, die vielleicht aber in der Heavyweight-Athleten, die vielleicht 4. eigentlich geworden wären in ihrer Klasse. Es ist halt immer ein bisschen schwierig dann, ne? So, was ist dann die richtige Platzierung? Weil jemanden, der jetzt, ich sag mal, 96 Kilo wiegt oder 97 Kilo wiegt, mit jemandem zu vergleichen, der knapp 130 Kilo wiegt, ist einfach extrem schwierig. Ja. So, einfach, weil er schon, auch vielleicht, wenn er muskulär besser ist, wenn man dann nebeneinander steht, wirkt man halt doch deutlich kleiner, vielleicht kompakter, dann wird der große Athlet oder der schwere Athlet immer ein bisschen länger und vielleicht ein bisschen dünner. Ich finde es halt sehr, sehr schwer zu vergleichen dann. Ich meine, deswegen gibt es Gewichtsklassen und Größenklassen, damit sowas halt eigentlich nicht passiert. Warum sie es gemacht haben, weiß ich leider nicht.
Ja, voll. Und bist du jetzt selber, oder wie bist du selber mit der vergangenen Saison jetzt zufrieden?
Extrem zufrieden, klar. Der finale Abschluss wäre der Sieg gewesen in Irland. Das war auch so ein bisschen in meinem Kopf, dass ich da den Klassensieg nach Hause bringe. Ich habe es in der Community gelesen, viele haben mich auf eins gesehen, was mir sehr schmeichelt. Aber ich denke immer, das, was das Kampfgericht sagt, das respektiere ich. Da stehe ich auch voll hinter. Und wenn die mich an dem Tag nicht auf eins gesehen haben, dann haben die mich auf eins nicht gesehen. Und es war halt so. Also man kriegt das, was man an dem Tag, wo die einen sehen. Wie gesagt, das respektiere ich und bedeutet für mich dann, okay, da muss ich halt ein Schüttel drauflegen, dass es halt keine zweite Meinung mehr gibt.
Ja. Du bist jetzt auch ein Bodybuilder, also durch. Hast du auch in der Folge beim letzten Mal berichtet und ich denke, du würdest halt auch Gewichte stemmen, in Diät machen, wenn es jetzt kein Social Media und keine Wettkämpfe geben würde. Ja, vielleicht so die Frage, wie motivierst du dich dennoch, so die letzten 3-4% vor einem Wettkampf rauszuholen?
Das ist ganz, ganz schwierig. Also ich muss sagen, die aktuelle Phase jetzt so 8 weeks out fällt mir eigentlich schwieriger als die Endphase, weil es ist jetzt gerade ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Die Form kommt, sie wird besser, aber irgendwie ist die Form auch noch nicht gut. Also es ist noch nicht hart, aber es ist auch nicht mehr fett. So, das ist so, weiß ich nicht. Also jetzt fehlt quasi so ein bisschen das Volumen und die Härte. So, ich finde immer die letzte Phase finde ich eigentlich immer ganz cool, weil dann die Form kommt und du merkst im Training, okay, jetzt wirst du halt richtig prall. Das Körperfett ist runter, der Körper reagiert ja viel sensibler. Ja. Ich habe ja dann immer das Glück, dass ich relativ häufig einen Refeed-Tag bekomme und dann halt mich wirklich auch auffüllen kann. Ganz klar, man muss das Ziel vor Augen haben, sonst wird es halt schwierig. Und für mich auch ohne Wettkämpfe, man muss Spaß am Sport haben. Also es ist so, man muss morgens aufstehen und ich habe jetzt 2 Rest-Days gerade gemacht, weil ich gemerkt habe, ich bin ein bisschen am Limit, weil ich ein bisschen zu viel Gas gegeben habe im Training. Einfach, weil ich immer noch so Gas gegeben habe wie in eine Pause, jetzt in der Recovery-Phase. Und gedacht habe, komm, ich versuche noch schwerer zu trainieren, noch intensiver zu trainieren. Und jetzt Samstag nach einem schweren Kreuzheben hat mein Körper dann einfach mal gesagt, okay, jetzt will ich mal 10 Stunden schlafen und mal 2 Tage keinen Sport machen. Interessanterweise ist die Form jetzt besser als Samstag. obwohl ich 2 Tage nicht trainiert habe, weil es zu viel war. Und für mich ist die jetzige Phase eigentlich schwieriger, weil ich muss mich so ein bisschen einbremsen und sagen, okay, ich muss jetzt ein bisschen weniger machen, als ich möchte oder als ich kann, weil ich mich sonst gegen die Wand fahre. Das ist, es klingt immer ein bisschen ja, widersprüchlich. Ich muss mich quasi motivieren, dazu weniger zu machen. Also ein bisschen auf die Bremse zu treten, ein bisschen bewusster auf meinen Körper zu hören und zu sagen, okay, ich mache heute mal einen Satz weniger, weil es reicht. Und das war jetzt zum Beispiel Samstag, der Fall. Ich habe einen schweren Satz Kreuzheben gemacht und ich habe ewig nicht so schwer gehoben. Und ich habe nach dem Satz eigentlich gemerkt, okay, der Satz war so gut, ich brauche keinen zweiten. Ich habe dann gedacht, okay, aber der zweite steht auf dem Plan. Dann machst du noch einen zweiten. So, ich hätte den eigentlich sein lassen sollen, mir das Regenerationspotenzial nicht nehmen sollen, mich erholen sollen. Vielleicht hätte ich dann ganz normal weiter trainieren können. Einfach wäre ich ein bisschen über den Punkt gegangen. Aber ich weiß, welche Phase du meinst. Am Ende, wenn dann wirklich die Energie weicht, muss das Ziel vor Augen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man das Ziel nicht vor Augen hat, dann fallen die letzten Wochen extrem schwer.
Ja, war voll spannend, wie du es gerade beschrieben hast. Kann ich mich tatsächlich auch wiederfinden bei dem, wenn man dann kurz vor den Wettkämpfen ist, da ist man eben so zielfokussiert und freut sich dann auch so, weil man die ganze Arbeit ja reingesteckt hat und dann glücklicherweise oft auch schon in Form ist, 2 Wochen davor zum Beispiel. Ne? Dann gilt halt einfach noch gut durchzuhalten und sich auch voll zu freuen auf den Tag. So, ne? Also verstehe ich voll. Was ist so, was war dein persönliches Wettkampf-Highlight in der Frühjahrssaison?
Also ganz klar Portugal. Einfach weil ich mit meinem ganzen Team quasi da war. Guter Freund, der Nino war mit da. Meine Frau natürlich, Ricky war mit da. Stefan war vor Ort. Und das war einfach vom gesamten Ablauf. Es war einfach alles rund. Ne? Also vom Flug bis Taxifahrt ins Apartment. Also es hat irgendwie alles Klick gemacht und hat alles gepasst. Also es war wirklich lustig. Also wirklich nur so als kleine Anekdote. So. Wir haben ein Uber gebucht und es fährt ein Auto vor mit lauter Musik und ich denke nur, das ist jetzt nicht unser Taxifahrer. Und hat halt die ganze, also er kam an und hat halt Deep House gehört. So, und dann hat er das leise geredet. Ich sage, ey, komm, lass an. So, dann sind wir halt die Estoril gefahren. Er hat die Musik komplett aufgedreht, echt coole Mucke so und die Stimmung war einfach perfekt. So, das lief einfach und so lief Portugal komplett durchgehend. Es lief alles rund ins Apartment rein, alles war da, kurz einkaufen. Ja, morgens die Steps gemacht, dann ab zu Stefan gegangen. Stefan war ja, so 5.000, 6.000 Schritte entfernt. Ich habe meine Morgenrunde gemacht, bin bei Stefan vorbeigelaufen, habe mich kurz im Park ausgezogen, einmal gezeigt. Er sagt, ab nach Hause, Frühstück, ein bisschen mehr. Und wir sehen uns heute Nachmittag. So, das sind ja so alles so Kleinigkeiten, die vielen, manchmal glaube ich, gerade Leute, die jetzt die ersten Wettkämpfe gar nicht auffallen. Die sehen immer den Tag X und diesen Moment auf der Bühne, der definitiv ein Highlight ist und auch ein Abschluss von der Saison und von der Arbeit ist. Aber ich finde, der Weg dahin, den sollte man halt extrem genießen, weil unabhängig davon, wie dieser Wettkampf gelaufen ist, ob ich jetzt Dritter oder Sechster geworden wäre, wären die Tage trotzdem cool gewesen. Und das ist ja viel, viel mehr wert als vielleicht die Medaille. Du denkst, ey, das war ein cooler Trip mit coolen Leuten. Es hat alles Spaß gemacht. Die Jury hat mich vielleicht nicht gesehen oder wir haben die Form nicht so getroffen. Oder die 5 Athleten vor mir waren einfach besser. Aber ich habe ein cooles Wochenende gehabt. Und das ist ja das in Anführungsstrichen, wofür man das Ganze auch machen sollte. Das Erlebnis, weil das ist ja unser Leben, unser Lifestyle. Und ich finde immer, man macht sich das extrem schwer. Oder macht sich eine Diät extrem schwer, wenn man 16 Wochen sich verbiegt. Nur für diesen Wettkampftag. Und wenn der dann schief geht, war die ganze Prep Mist. So, das finde ich, ist kein gesunder Start. Wenn du sagst, okay, der Wettkampfsituation war nicht cool, aber ich habe in den 16 Wochen Spaß gehabt, das Training war cool, ich habe viel über meinen Körper gelernt, dann gehst du mit einer ganz anderen Energie in die nächste Diät. Und immer, ich kenne das ja selber, ich habe 2 Saisons hintereinander gehabt, die gar nicht gut gelaufen sind und dann gehst du schon mit einem komischen Gefühl in die Saison. In der ersten war es ganz normal, in der zweiten habe ich dann schon am Anfang mal gucken, wie der Wettkampf wird. Und da habe ich dann eigentlich dieses Denken aufgebaut und gedacht, das kann es nicht sein, dass du jetzt eine Diät machst, 16 Wochen, und eigentlich 16 Wochen nur Tag ist das. Und da muss man, finde ich, immer dann anfangen zu sagen, ich sehe jeden Tag, stehe morgens auf und denke, okay, ist ein guter Tag, ich mache jetzt mein Cardio, mache mein Ding, freue mich auf mein Frühstück, dann freue ich mich auf die nächste Mahlzeit, mache ich mein Büro, so, dann freue ich mich für mein Training. So macht alles Spaß. So, und egal wie der Wettkampf läuft, du hast dann trotzdem ein gutes halbes Jahr gehabt, gemacht, was du wolltest. Und so kann man dann, finde ich, positiv auf Sachen zurückgreifen, zurückdenken. Und wie gesagt, Portugal, da lief halt wirklich alles rund. Ne? Das ist so, wir sind dann von der Bühne gegangen, abends essen gegangen, alle zusammen. Das war einfach von der Community cool, von den Leuten cool, vom Wettkampf cool, mit den Athleten war es Backstage cool. Stefan hatte 2 Heavyweights da und 2 Super Heavyweights mit mir. Und wir 4 waren alle zusammen. Auch nur am Tag vorher beim Formcheck im Gym haben wir Posing zusammen gemacht, haben uns alle gut verstanden, auch wenn wir dann in irgendeiner Weise Konkurrenten sind. Aber das war ein Miteinander. Und hinter der Bühne, der eine hatte keine Cookies mehr, dann haben wir uns Cookies hinterher getauscht und gebrochen. So, ich hatte dann noch Honig mit, dann noch den, so, das ist alles hin und her, so dieses Zusammen. Das macht halt so viel Spaß.
Ja, finde ich voll geil. Also wollte ich mich auch fragen, wie wichtig so der Wettkampf und das Ergebnis für dich ist. Ne? Du hast im Endeffekt damit jetzt gerade schon beantwortet. Wenn man jetzt mal so auf den Vergleich kommt zu der Vorjahressaison, was hast du am meisten verbessern können?
Also wenn ich mir jetzt meine Bilder angucke, ich habe es vorgestern gemacht, ich meide das eigentlich immer ein bisschen, bin ich ganz ehrlich, mir wirklich Bilder anzugucken, aber das Interesse ist halt dann doch da, weil die jetzige Vorbereitung ist komplett anders. Einfach, weil sie nur 12 Wochen ist bis zur Peak Week. Normalerweise habe ich immer 16 Wochen oder länger gemacht und ich habe noch nie so eine kurze Wettkampfpause gemacht. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Wir haben 12 Wochen gehabt, davon hatte ich 2 Wochen diese komische Pandemie-Seuche. Im Endeffekt nur 10 Wochen Pause gehabt, die ich nutzen konnte. Aber wenn ich mir jetzt die Bilder angucke, vor allen Dingen in der Rückenpartie, weil das hat ein bisschen gestört, dass ich einfach noch mehr Arsch brauche und mehr Beinbeuger. Und wirklich in der Recovery-Phase den Fokus darauf gehabt, schwer zu heben, also 2-mal die Woche gehoben. Dass ich einmal wirklich am Beintag in irgendeiner Variation ein gestrecktes Kreuzheben mache, also ADLs mache und am Rückentag dann entweder nochmal klassisches Kreuzheben oder nochmal ADLs mache, dass ich wirklich 2-mal die Woche schwer hebe. Und da würde ich sagen, wenn ich jetzt das aktuelle Paket von heute Morgen gucke, ist da jetzt die größte Veränderung. Ich denke mal, vorne ist jetzt aktuell noch ein bisschen schwer zu beurteilen, weil ich vorne schnell flach werde. Also das sieht man jetzt schon, dass ich langsam anfange, flach zu werden. Ich denke mal, wir gucken heute, ich denke mal, 2 Wochen, 3 Wochen fangen wir an mit den ersten Feedtagen. Ich halt einfach, schon, das habe ich jetzt runter, 7,5 Kilo, glaube ich, in den ersten 4,5 Wochen. Also relativ fix. Und da sieht man halt, vorne fehlt es ein bisschen Fülle, aber hinten kommt die Härte jetzt rein. Und da sieht man halt, muskulär hat sich gerade im Bereich Körper was getan. Mhm.
Ja, okay, voll gut. Es war ja so, zumindest hast du das so, glaube ich, nicht gesagt, nicht das Ziel, eine Pro-Card zu gewinnen. Ne? Mhm. Und warst du dennoch so ein bisschen enttäuscht, dass es nicht für den Gesamtsieg gereicht hat?
Enttäuscht eigentlich nicht. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe es einmal zu meiner Frau gesagt und habe gesagt, ey, nach England mit meinem 2. Platz, ich habe eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte diese Saison. Und habe... ich will jetzt sagen, ich habe überlegt, weiterzumachen oder nicht. Das stimmt nicht. Also ich hatte auf jeden Fall Wettkampfhunger und Bock. Deswegen habe ich auch die 5 Wettkämpfe dann gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, wieder auf der Bühne zu stehen. Aber mein Ziel war es ja, einmal in meiner Bestform auf der Bühne zu stehen, weil es in 2 Saisons vorher nicht geklappt hat, das abzurufen, was ich abrufen kann oder was ich der Meinung bin, was mein Körper hergibt. Und das wollte ich unbedingt schaffen, wirklich das abzurufen, was ich in der Offseason immer an Fleisch mit mir rumtrage. Viele haben immer berechtigt gesagt, in der Offseason ist er wirklich ein Biest und riesig. Und dann in der Diät fällt er zusammen und ich wusste einfach, wo die Problematik bei mir liegt, mit dem Flachwerden, mit dem Leerwerden und nicht mehr Vollwerden. Und das hat Stefan, wie gesagt, auf Anhieb komplett hinbekommen in England. Und da war ich eigentlich schon, will ich sagen, zufrieden, weil zufrieden ist man nie, aber ich wusste, ich habe heute meine Bestform gebracht, das war mein Ziel. Und wie wir alle ja sind, wenn man bringt die Bestform und denkt, okay, wo kann ich noch 5% rausholen? Wo geht noch mehr? Und dann geht es ja immer weiter.
Ja, richtig, richtig gut. Und es wird spannend ja jetzt dann auch. Also da wollen wir auch gleich noch draufklicken. Davor aber vielleicht noch, Tobi, du bist schon auch ein bisschen ein kleiner Food-Guy, sage ich jetzt mal. Also zumindest so in den Stories, was du gepostet hast, also nach den Wettkämpfen. Wie sieht es aus, wenn so ein Tobi Hane die Zügel mal locker lässt beim Essen?
Dann schmeiße ich die Zügel weg. Also ich habe da über die Jahre so für mich ein Mindset gebildet oder versuch's und man muss ganz klar sagen, es ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich habe nun auch knapp über 80 Athleten im Team. Und dieses Food-Thema oder Food-Focus ist wirklich allgegenwärtig im Sport und teilweise sehr, sehr ungesund, was die Handhabung angeht. Und es ist auch schwierig, jemandem zu erklären, wie man es machen sollte, was gesund ist, was nicht gesund ist. Und ganz klar, wenn man rein körperlich auf das Thema eingeht, muss man ganz klar sagen, man muss sich nach dem Wettkampf zügeln, langsam hochfahren, den Körper wieder an Nahrung gewöhnen, an die Mengen gewöhnen, einfach wegen dem Wasserhaushalt, Blutdruck, Herz, Gesundheit, ganz klar. Aber für mich ist ganz wichtig, und das ist bei mir der Fall, meine mentale Gesundheit. Und wenn ich sage, ich cheate nicht, ich esse nichts, dann mache ich das nicht. Das ist für mich kein Problem. Aber ich merke, ich fange irgendwann an, mir was zu verbieten. Und da ist bei mir dann im Kopf der Moment, wo ich sage, wenn ich mir anfange, was zu verbieten, dann ist das schon eine ungesunde Einstellung. Und war eigentlich ganz lustig, nachdem ich aus Irland wiedergekommen bin. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich bin ja gut mit dem Essen klargekommen. Also in den Wochen jetzt vor den Wettkämpfen war ich am trainingsfreien Tag bei 4.000 Kalorien, am Trainingstag bei 4.500 Kalorien. Und ich habe nicht entladen müssen. Also ich habe ganz normal meine 4.500 Kalorien gegessen in der Peak Week. Und dann haben wir darauf geladen. Also ich habe Tage 400-500 Gramm Kohlenhydrate gegessen und habe dann mittwochs angefangen zu laden. Mit deutlich mehr Kohlenhydraten, was einfach mein Stoffwechsel ist. Und ich bin gut mit dem Essen klargekommen. Ich habe Stefan öfter gefragt, ob wir auch mal anziehen wollen, nochmal, um ein bisschen härter zu sein. Er sagt, nee, dann verlierst du Volumen. Und nach Irland habe ich dann gesagt, okay, ich fahre jetzt ein bisschen runter und esse das, was ich möchte, wo ich Bock drauf habe. Und habe ich angefangen, so morgens zu meiner Banane noch Himbeeren zu packen, mit Blaubeeren zu packen. Und wenn ich dann 200 Gramm Früchte morgens gegessen habe, dann war das so. Dann habe ich einen Salat gegessen zu jeder Mahlzeit. Einfach das, was mir gefehlt hat, viele kennen das, dieses Frische, Obst, Gemüse, einfach erstmal ergänzt. Und dann montags bin ich aus Irland wiedergekommen, freitags Stefan mein Update geschickt und hat gesagt, du bist ein Kilo schwerer als am Wettkampftag. Ich sage, ja, iss doch mal was. So, also wir haben die Kalorien bis dahin minimal gesteigert, das waren, glaube ich, 150 oder 200 Kalorien mehr, einfach um diesen Rebound abzufedern, dass ich keinen Rebound habe, hatte ich dementsprechend, ich bin ein Kilo schwerer geworden. Man hat gesagt, geh mal was essen. Ich weiß immer, wenn ich anfange zu essen, dann ist es schwierig, für mich aufzuhören. Und dann fange ich an, mich so ein bisschen zu geißeln. Und mittlerweile, also es war früher so, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt esse ich was und dann ist wieder Schluss. Dann esse ich wieder eine Woche nicht und dann mache ich wieder. Und wir sind bei der zweiten Woche nach Irland in Kurzurlaub gefahren, 5 Tage nach Rom, einfach um uns Rom anzugucken. Und da habe ich dann wirklich gesagt, wenn ich Bock habe, was zu essen, dann esse ich was. Und wenn ich Bock habe, einen Plan zu essen oder also eine Meals zu essen, dann mache ich das so. Und das ist für mich das Gesündeste. Klar, ich habe in den 5 Tagen 8 Kilo zugenommen. Aber es war mental super entspannt. Ich habe einfach das gemacht, was ich wollte. Ich bin morgens aufgestanden, habe mein Porridge gemacht, habe meine Eier gemacht, habe ganz normal gefrühstückt, bin meine Morgenrunde gegangen, habe meistens morgens irgendwie 10.000 Schritte gemacht, weil ich einfach morgens um 6 durch Rom laufen wollte, weil einfach da keiner unterwegs ist, es sind keine Touristen da. Also jeder, der in Rom ist, morgens zwischen 5 und 6, ab auf die Straße laufen, du kannst dir alles angucken. Also ich war im Kolosseum und es war kein Mensch da. Um 12 Uhr mittags sind da 3.000 Leute. Um 6 Uhr morgens bist du alleine da. Ist total genial. Das kann ich jedem empfehlen. Ja, aber auf jeden Fall haben wir ein Frühstück gemacht und dann haben wir uns die Stadt angeguckt und meine Frau und ich haben dann immer gesagt, okay, wollen wir heute Abend kochen oder essen gehen? Und irgendwie ist es so, ja, lass mal heute kochen. 2 Stunden später, komm, wir sind noch unterwegs, lass uns hier kurz reinsetzen, wir gehen jetzt hier essen. Und so haben wir es dann einfach gehandelt. Also wirklich freie Schnauze, relativ von den Mengen relativ human. Natürlich dadurch, dass es mehr Salz ist, anderes Essen ist, kommt einfach viel Wasser rein, deswegen auch das Gewicht. Aber ich habe einen Abend, da waren wir quasi in so einem Randgebiet von Rom, wo weniger Tourismus ist, mehr Einheimische. Und da war so eine ganz alte Eisdiele. Und es war irgendwie 22.30 Uhr und die Eisdiele hatte halt auf. Wir kamen noch vom Restaurant, ich wollte unbedingt noch einen Nachtisch essen. Und ich habe irgendwie 1,5 Kilo Eis gegessen. Wir hatten so 500 Gramm Pakete, also so zum Mitnehmen 500 Gramm Boxen. Dann habe ich gesagt, pass auf, mach mir mal eine Box fertig. Und dann sagte sie, ja, die sind aber unterwegs. Also zum Hause nehmen. Ich sage, ja, aber ich habe nicht so große Becher. Ne? Sagte, nee, nur 3 Kugeln sonst. Ich sage, ja, gut, gib mir 500 Gramm. So, dann habe ich die 500 Gramm gegessen. Und die waren so gut, da habe ich gedacht, ach komm, mach noch mal nur was anderes. Weil die hatten irgendwie 40 verschiedene Sorten. Da habe ich halt 1,5 Kilo gegessen und habe mich dann mit ein bisschen Bauchschmerzen nach Hause geschleppt. Aber es war halt entspannt.
Ja. Mega cool, wie du das angegangen bist. Zumal ja auch jetzt 8 Kilo bei dir, das wird sich ganz gut verteilt haben, kann ich mir vorstellen.
Ja, also ich habe jetzt im Groben und Ganzen habe ich 16 Kilo zugenommen in den 12 Wochen. Ungefähr 10% Körpergewichtssteigerung. Und das Lustige ist immer, das ist eigentlich auch so das, was ich sage, was ich bei meinen Athleten anstrebe und eigentlich auch bei mir anstrebe, dass ich in den ersten 8 bis 12 Wochen das Körpergewicht um 10% steigere, einfach um wieder auf ein gesundes Maß an Körperfett zu kommen. Man muss einfach sagen, das, was wir machen, Körperfettanteil technisch, ob man unterstützt oder nicht unterstützt, das ist nicht gesund und der Körper will seine Notreserven haben. Und der Körper ist nicht leistungsfähig und ist nicht gesund, wenn er diesen KFA nicht hat.
Ja, sehr, sehr schöne Überleitung. Zur Frage, die ich dir auch stelle, die auch wichtig ist für dich, ist nach dem Wettkampf auch eine gute Recovery-Phase durchzuführen und auch, wie die bei dir aussieht.
Ja, also auf jeden Fall Recovery ist für mich das A und O nach dem Wettkampf. Es ist ganz klar, viele Athleten haben es immer noch und es wird leider auch immer noch so verbreitet, dass man nach dem Wettkampf am besten Muskulatur aufbaut. Muss ich leider verneinen, es gibt dafür oder darüber diverse Studien, was eigentlich so nach der Wettkampfphase passiert. Das ist wirklich ganz cool. Es gibt eine Studie an Naturalathleten und da wird wirklich geguckt, was der Körper macht in den Wochen, also in den ersten 6 Wochen nach dem Wettkampf. Und da haben sie halt gemessen, wie viel Muskulatur im Kalorienüberschuss aufgebaut wird und wie viel Fett aufgebaut wird. Und im Kalorienüberschuss trotz Training wurde in den ersten 6 Wochen keine Muskulatur aufgebaut, sondern wirklich nur Fett. So, das ist, denkt man immer, Gott, das ist jetzt so schlimm, aber wir müssen ja sagen, wir kommen von 3, 4, 5% Körperfett und der Körper will bei 3, 4, 5% Körperfett nicht Muskulatur aufbauen, die noch mehr Energie verbraucht, sondern will Fett aufbauen, um zu sagen, okay, falls jetzt irgendwie ein Notfall kommt, brauche ich meine Reserven wieder. Und aus den Studien geht halt ganz klar hervor, wenn der Körper dann so seine 10, 12% hat, wo er sich wieder wohlfühlt, dann ist hormonell erstmal wieder alles gesünder und besser eingestellt. Die Schilddrüse ist wieder da, wo sie sein soll. Und der Körper fängt halt dann wirklich an, auch zu sagen, okay, ich bin erstmal beruhigt, ich habe mein Sicherheitsfett, ich bin Kalorienplus, es ist schweres Training angesagt. Ich kann wieder Muskulatur aufbauen. Und in diese Phase, das ist diese Recovery-Phase für mich, wo wir den Körper halt erstmal wieder in ein gesundes Level bringen. Was Körperfettanteile angeht, was Hormone angeht, ob Frau oder Mann, bei meiner Frau ist es immer noch wichtiger. Da gibt es auch ganz viele Indizien, wann die Hormone wieder da sind, wann alles wieder rund läuft. Und das ist für mich eine wichtige Recovery. Trainingstechnisch ist es in der Recovery für mich auch immer schwierig, weil ich Bock habe zu trainieren und wenn ich merke, ich kann mehr essen, Körperfettanteil steigt, dann wird man natürlich auch wieder stark. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil man wird schneller stark, als sich die Gelenke und die Bänder dran gewöhnen. Gerade wenn man jetzt aus einer Lang-Prep kommt, lange leichter trainiert hat, muss man ein bisschen aufpassen, was die Verletzung angeht. Aber eine Recovery ist halt zum einen körperlich da und auch mental. So, und wenn jemand sagt nach dem Wettkampf, ich habe jetzt keinen Bock, eine Woche zu trainieren, dann sollte man vielleicht auch mal eine Woche nicht trainieren oder zwei und wirklich auf seinen Körper hören und sagen, für mich ist die Recovery die Phase, wo man einfach mal die Zügel locker lassen kann, wo man auch mal was anderes machen kann, wo man sagen kann, ich gehe heute was essen, ich gehe heute nicht trainieren, ich mache mir keinen Stress. Ich bringe meinen Körper erstmal wieder in die ausgeglichene Basis, weil der Körper ist, muss man einfach sagen, nach diesen 16 oder 20 Wochen, die man macht, ausgezehrt. So, und der will nicht besser werden, also muskulär nicht besser werden. Es sei denn, man führt direkt am Wettkampf für chemische Kriegsführung und er zwingt seinen Körper quasi dann Muskulatur aufzubauen, was ich absolut nicht empfehlen würde, was bei den meisten Athleten ja dann auch schief geht. Die machen dann 6 bis 8 Wochen nochmal Vollgas und dann geht es aber komplett in die Hose und dann ist entweder mental sind sie dann am Ende oder gesundheitlich. Deswegen, meine Pause war ja auch relativ kurz mit 12 Wochen. Das merke ich auch ein bisschen, dass die Pause kurz war. Einfach jetzt nicht negativ, sondern ich bin in die Diät gestartet und bin ganz schnell wieder in dieser Diätphase. Ich bin jetzt eigentlich nach 3-4 Wochen Diät schon in der 8-Weeks-Out-Phase und merke, okay, jetzt wird das Training schon anstrengender. Normalerweise merkst du das nach 8 Wochen. So, das kam jetzt nach 3-4 Wochen, wo ich gemerkt habe, okay, dann habe ich gedacht, es geht aber schnell. Aber wenn ich das reflektiere und jetzt mit meiner letzten Vorbereitung vergleiche, ist das genau die Phase, also ich bin jetzt gewichtstechnisch, also heute Morgen hatte ich 133,6, gewichtstechnisch bin ich jetzt da, wo ich in der letzten Prep nach 8 Wochen Diät war. Einfach, weil ich mit weniger Körperfettanteil gestartet bin, mit einem relativ ähnlichen Gewicht, aber mit weniger Körperfettanteil. Und du bist viel schneller in dieser Endphase, weil im Endeffekt 8 Weeks Out ist ja nichts.
Auch ultra spannend. Ich hatte das ja letztes Jahr auch, dass ich im Sommer gestartet bin und wieder im Herbst. Und ich erinnere mich total, dass es mir ein bisschen ähnlich ging. Das war auch das erste Mal, dass ich das so erlebt hatte. Und du hast gerade gesagt, der Aufbau war ziemlich kurz und knackig jetzt bei dir. Und du hast nämlich auch vor ein paar Tagen so ein Bild in die Story gepostet mit einem Erscheinungsbild von Anfang des Jahres und aktuell. Also gleiches Gewicht, fast gleich, aber die Form schon deutlich massiver. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel viele Mädels im Coaching. Du kennst bei dir bestimmt auch mit den Leuten, dass viele Athleten und Sportler auch einfach sich derart verrückt machen wegen diesem Gewicht. Ne? Und wie gehst du jetzt bei dir damit um?
Das ist ganz, ganz lustig, weil viele haben mich auf die Story angeschrieben. Klar, einmal, weil man die Verbesserung sieht, vor allen Dingen im Unterkörper, aber auch wegen dem Gewicht und wie unwichtig Gewicht ist. Weil es, man muss wirklich sagen, Gewicht ist für uns alle ein Indiz. Und ich arbeite jetzt als Coach auch gerne mit dem Gewicht, um einfach zu sehen, wie viel Gewicht verliert ein Athlet im Durchschnitt? Läuft das alles so? Es ist ja einfach nur, ich sag mal, im Endeffekt ist es eine Rechnerei. Wenn jemand 16% Körperfettanteil hat, du willst auf 4 runter, musst du 12% Körperfett runterschmeißen. Das kannst du dir ausrechnen, wie viel Gewicht das ist. Dann weißt du, okay, bei 1 Kilo die Woche brauchen wir vielleicht 14 Wochen dafür oder 15 Wochen oder, na, das kannst du dir ausrechnen. Dafür ist das Gewicht sehr, sehr interessant, einfach um auch die Länge der Diät zu steuern. Aber was am Wettkampftag nachher an Gewicht auf der Waage steht, ist absolut egal. So, und das passiert bei manchen Athleten so extrem viel. Bei mir zum Beispiel, also als Beispiel, ich bin in der einen Peak Week, bin ich mit 125 oder 126 in die Peak Week gestartet. Und die Peak Week danach bin ich mit 127, 128 gestartet. Und dann sage ich, das ist Stefan, irgendwie 3-4 Kilo schwerer. Und er sagte, nee, die Form passt, alles cool. Keine Ahnung. So, also lass mal laufen. Wir machen heute mal ein bisschen weniger Kohlenhydrate. Und ich bin eigentlich Tag für Tag schwerer geworden. Ich dachte, was macht mein Körper jetzt? Aber die Form ist besser geworden. War uns völlig egal. Als wir angefangen haben zu laden, bin ich leichter geworden, hatte das gleiche Bühnengewicht. So, das ist, manchmal ist das der Körper einfach anders. Einfach weil so Faktoren, vor allen Dingen ein ganz, ganz großer Faktor, den viele immer unterschätzen, ist die Verdauung. Man schläft mal 2 Stunden weniger oder mehr. Das macht teilweise 1 Kilo aus. Man muss sich einfach nur mal den Spaß machen. Ist wirklich interessant, wenn man nachts um 4 auf Toilette geht. Einfach mal nachts um 4 wiegen, auf die Waage gehen, kurz aufschreiben. Und wenn dann man morgens um 7 oder 8 aufsteht, wieder wiegen. Und dann denkt man, okay, nochmal 1,5 Kilo runter oder 1 Kilo runter. Also bei mir ist es so, ich schwank zwischen vor dem Bett und aufstehen in den 8 Stunden um 4 Kilo. Das ist so bei mir immer relativ normal. Das ist halt wirklich extrem. Wenn du natürlich 2 Stunden weniger schläfst und dann denkst, oh Gott, ich bin 700 Gramm schwerer geworden. Nein, das ist dann vielleicht, weil du weniger geschwitzt hast. Die Nieren hatten weniger Zeit zum Spülen nachts. Die Verdauung ist noch nicht abgeschlossen. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, die sollten einen im Regelfall nicht verrückt machen. Man muss halt in den Spiegel gucken, weil wir sind im Präsentationssport. In den Spiegel gucken, hast die Form, ja, nein. Und jeder hat, glaube ich, so seine Ecke, wo er hinguckt. Wenn man weiß, okay, der Bauch ist frei, also bei mir ist der Bauch relativ schnell frei, da muss ich nicht hingucken. Das würde ich sagen, oh, der Bauch vorne ist gut, Ich bin gut in Form, ich muss immer hinten gucken. Wenn ich hinten eine Falte sehe, dann weiß ich, okay, jetzt ist noch zu doll oder nicht. Jeder hat so seine schlechteste Stelle quasi. Und wenn man sieht, da wird es besser, dann ist das Gewicht völlig egal.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ich habe selber auch erlebt, ich hatte dabei nicht jedem Wettkampf international eine Waage dabei oder so und ich wusste es dann auch gar nicht ganz genau und es war dann auch total egal, ne, weil es ja, unrelevant ist dann für den Wettkampf selber. Vielleicht auch für die, die zuhören, Tobi, warum kann man Progress machen bei der Form, aber jetzt nicht auf der Waage auch nochmal für die Leute? Ein paar Sachen hast du schon jetzt in deinem
Also in meinem Fall, denke ich mal, du hast es eben schon so gesagt, man sieht, dass die Form jetzt da schon anders ist. Also einfach ganz klar in der Wettkampfphase, wenn man da offen spricht, ist natürlich chemisch auch ein bisschen was mit dabei. Also der Progress ist nicht nur im Aufbau entstanden, sondern also das Bild, was ich gepostet habe, war im Januar. Ja, auch in der Diätphase, wenn man schwer trainiert und dann noch ein bisschen Gas, da passiert zum einen was. Und dann natürlich ganz klar, ich habe dem Körper wirklich extrem Erholung gegeben in meiner Recovery. Ich habe 8 bis 10 Stunden am Tag geschlafen. Das versuche ich halt immer umzusetzen. Es ist nicht für jeden umsetzbar. Das ist schwierig, weiß ich auch. War ja früher auch ganz normal im Angestelltenverhältnis. Aber das ist wirklich so ein Key-Faktor. Wenn du, je mehr du schlafen kannst, umso besser. Man muss nur wirklich sagen, man verschläft ein bisschen den Tag. Aber der Körper gibt einem da extrem viel wieder. Ich versuche es immer so, dass ich 8 bis 9 Stunden mir quasi Zeit nehme für nachts im Bett sein. Und dann nochmal meine halbe Stunde vor dem Training, einfach um wirklich Schlaf zu kriegen, um mich dann so halt zu verbessern. Und ganz klar, dadurch, dass ich habe zwar gegessen und habe auch viel Wasser eingelagert, aber in diesen 12 Wochen hatte ich eigentlich gar nicht so viel Zeit, in Anführungsstrichen, um wirklich fett zu werden. Und ich habe bis auf Rom, in Rom habe ich 2-mal trainiert in den 5 Tagen. Und ich glaube, noch einmal zu Hause, also habe ich 3-mal die Woche trainiert, was für mich relativ wenig ist. Aber ich habe sonst die ganzen, die 2 Corona-Wochen nicht, aber sonst die 10 Wochen komplett durchtrainiert. Einfach, weil ich Bock hatte zu trainieren, habe 4 bis 5-mal die Woche trainiert und Gas gegeben. Und dann wird man natürlich muskulär besser. So. Und viele unterschätzen das einfach, was in der Recovery passiert, wenn man dem Körper zum einen wieder Nahrung gibt, die Chemie rausnimmt, die den Körper belastet, weil da täuschen sich halt immer viele, das belastet den Körper mal wirklich gesund werden lassen in dieser Pause und genügend schlafen und vor allen Dingen auch geistig sich zu entspannen. Das dankt der Körper einem und das baut Muskulatur, weil es einfach auch das Stresslevel, das ist halt immer das Thema Stress. Mittlerweile ist Ashwagandha, KSM-66 ein großes Thema geworden. Das ist absolut ein cooles Supplement, aber das ist kein Gamechanger, wenn man den ganzen Tag gestresst rumläuft und sich Panik macht. So, wenn man einfach sagt, hey, ich gehe heute ins Training und guck mal, was kommt, dann wird das immer besser. So, also das ist, man muss halt auch mental den Stress versuchen runterzufahren. Und dann wird man muskulär besser. Und deswegen wiege ich ungefähr, das war das Bild bei beides mit 134. Beides ungefähr vom Körpergewicht erstmal gleich, von der Diätlänge ganz woanders. Aber muskulär sieht man halt jetzt den Unterschied. Ich bin muskulärer, also gerade im Unterkörper sieht man mehr Volumen, im Rücken sieht man mehr Volumen. Der Körperfettanteil, würde ich sagen, ist vielleicht ein bisschen besser jetzt, aber es ist halt viel mehr Volumen da bei dem gleichen Gewicht.
Ja, voll. Also ist mir auch direkt aufgefallen. Ich sag mal, wie viel Improvements kann ein Schwergewichtsbodybuilder in so einer relativ kurzen Off-Season machen? Also gerne jetzt auch so an deinem Beispiel.
Ist ganz, ganz schwierig. Also ist ganz lustig, es gab ja eine Umfrage bei einem großen Online-Portal, reichen die 12 Wochen für Tobias Hahn, um besser zu werden? Das ist immer eine große Frage. Wie schnell kann jemand besser werden? Jeder Körper ist zum einen immer anders. Nicht jeder baut in der Recovery auf. Kommt halt auch darauf an, was man in der Diät getrieben hat. Ich habe toi das Glück gehabt, dass mein Körper alles gut weggesteckt hat. 2 Tage nach Diätende waren meine Blutwerte nahezu alle in Range. Ein Wert war aus der Range raus. Das heißt, mein Körper hat alles relativ gut verpackt. Ich bin schon relativ gesund, in Anführungsstrichen, aus der Diät rausgekommen. Habe dann dafür gesorgt, dass ich noch gesünder werde, in Anführungsstrichen. Ich lege ja viel, viel Wert auf qualitative Nahrungsmittel, was wirklich ein Gamechanger ist, was Fleischqualität, Bioqualität angeht, das merkt man doch wirklich, auch wenn ich es früher selber unterschätzt habe, gerade was so Verdauung angeht. Und Verdauung ist immer so, da fängt es dann, das ist so dieser erste Schritt vom Muskelaufbau. Viele denken bei Verdauung immer, ja gut, dann hast du ein bisschen Blähbauch oder ein bisschen Blähung, das ist so eine Kleinigkeit. Das sind aber auch alles immer entzündliche Prozesse im Darm und im Magen. Und das belastet den Körper. So, wenn der Körper damit beschäftigt ist, dann nimmt das schon wieder so ein bisschen den Fokus für den Körper, gesund Muskulatur aufzubauen. Weil ich sage immer, das ist immer diese Frage, ah, ich habe ein bisschen Halsschmerzen, soll ich trainieren gehen? Dann sage ich, hey, womit soll dein Körper sich gerade beschäftigen? Immunsystem hochfahren oder Muskulatur aufbauen? Ein gesunder Körper wird einfach immer mehr Muskulatur aufbauen als ein kranker Körper. Das ist einfach so. Das ist ein kaputter Rennwagen, egal wie doll du aufs Gas trittst, der wird keine Topzeiten fahren. Das ist einfach leider so. Und wie viel, das ist halt immer schwierig in Zahlen zu fassen. Ich muss selber sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Progress machen kann. Auch vielleicht ein bisschen altersbedingt bei mir, habe ich nicht gedacht. Es ist immer lustig. Als ich Mitte 20 war, haben immer alle gesagt, mit 30, da fängst du an, Muskulatur aufzubauen und Qualität aufzubauen. Und jetzt bin ich 37 und ich sage wirklich, mit 30 baut man nochmal anders Muskulatur auf als mit 20 und auch qualitativere Muskulatur. Irgendwas verändert sich im Körper. Ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren wirklich einen guten Sprung gemacht zwischen 35 und 37. Und damit hätte ich früher nie gerechnet. Ich habe gedacht, okay, wenn du mit den 20ern nicht aufbaust, dann baust du dann jemand anders auch nicht auf. Aber ich gucke jetzt, mein Fokus liegt auf Rücken und Beinen, dass ich da halt noch Progress machen kann. Und ich setze mir jetzt nie so ein Ziel, okay, ich muss jetzt bis zum nächsten Wettkampf das und das extrem verbessert haben. Ich gucke wirklich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit und sage, hey, pass auf, ich versuche morgen eine Wiederholung mehr zu machen, ich versuche ein Kilo mehr zu bewegen, weil ich weiß, wenn ich das Ganze 10-mal mache und 10-mal eine Wiederholung mehr am Hackenschmidt mache, dann werden die Beine nach 10 Wochen irgendwie besser aussehen. Und wenn man so seinen Progress plant, ohne jetzt zu sagen, ich muss in 10 Wochen bessere Beine haben, sondern sagen, okay, pass mal auf, was in 10 Wochen ist, ist mir erstmal egal, weil was heute im Training ist, ist mir erstmal wichtig. Und dann so Step by Step. Und so habe ich immer den besten Progress machen können. Und das würde ich halt auch wirklich jedem empfehlen, unabhängig davon, also ich finde immer dieses Verrücktmachen, ich muss 3 Kilo Muskeln im Jahr aufbauen und ich muss 3 Kilo schwerer auf der Bühne sein. Es gibt so viele Athleten, die besser geworden sind und teilweise sogar leichter auf der Bühne waren. Und das hätte nie jemand geglaubt. So auch im Profibereich, wo dann Leute auf einmal auf die Bühne kommen, die auf einmal leichter sind, vielleicht 2 Kilo, aber so viel besser sind. Und dann, okay, was haben die jetzt gemacht? Haben die jetzt Muskulatur abgenommen, weil die leichter sind? Die sind einfach qualitativ besser geworden. Deswegen Progression und Fortschritt in Sport, gerade beim Superschwergewicht, ist nicht immer nur auf der Waage.
Richtig schön beschrieben, ja. Ich wollte dich auch, also eigentlich hast du jetzt gerade schon fast die Frage beantwortet, Thema Erfolgsfaktoren, auch so als abschließende Frage zur Offseason. Was so deine Erfolgsfaktoren sind für die Offseason, um da das Maximum rauszuholen. Also definitiv erstmal nicht das Thema Stoff oder Chemie komplett nach oben schrauben, vermutlich ganz im Gegenteil. Genau.
Ja, das ist halt, kann man ja einmal kurz ansprechen, das ist immer so das große Thema, wenn man jetzt einen großen Sprung machen möchte nach der Wettkampfvorbereitung, das ist halt dieses klassische Thema, okay, ich habe jetzt eine Wettkampfvorbereitung, ich muss noch 5 Kilo draufpacken, ich mache jetzt eine 6 bis 8 Wochen Recovery und dann mache ich chemische Kriegsführung, gib richtig Gas. Das bringt bei den meisten am wenigsten. Weil egal wie viel Chemie du benutzt, du musst dein Training und alles drumherum wirklich strukturieren. Und ich habe ja wirklich viel ausprobiert, auch mit dem Matt vor Stefan. Und da haben wir wirklich mit viel, viel Essen gearbeitet. 8.500 Kalorien in der Offseason. Und das als Beispiel, das hat mich schlechter gemacht. Ich habe mehr gegessen, mein Körper war aber so gestresst vom Essen und vom Verdauen, dass er gar keinen Bock hatte, Leistung zu bringen. Also es ist mir echt schwer gefallen, Progression zu machen. Mit weniger Essen werde ich jetzt im Training viel besser, weil ich viel leistungsfähiger bin. Ich habe immer einen flachen Bauch, ich gehe nie mit vollem Bauch ins Training. Ich muss nie stopfen in der Offseason. Ich habe genauso viele Kalorien, wie ich brauche. Und funktioniert für mich besser. Und das ist das Gleiche mit der Chemie. Man baut mit mehr Chemie nicht schneller Muskulatur auf. es ist immer wieder, es wird immer wieder gesagt, du brauchst deine Anzahl an Wiederholungen, an Sätzen, an Trainingseinheiten, um besser zu werden. So, nur weil du die doppelte Menge nimmst, brauchst du nicht die halbe Anzahl an Beintrainingseinheiten, damit die Beine besser werden. Du brauchst vielleicht trotzdem die gleiche Anzahl an Beintrainingseinheiten, weil du musst die Anzahl an Stimulation, an Reizen auf dem Muskel muss ja da sein. Und das ist ausschlaggebend. Wir versuchen ja, oder sollten alle immer versuchen, mit so wenig wie möglich, so viel als möglich rauszuholen, weil so länger können wir auch den Aufbau ziehen. Je länger wir gesund bleiben, die Entzündungswerte unten bleiben, die Insulinsensitivität gut bleibt, umso länger kann der Aufbau bleiben. Und ich habe es ja gemerkt, wir haben 2021 hatten wir eigentlich geplant, auf der Arnold Classics zu starten, also Stefan und ich, und sind 2020 in die Diät gegangen im Dezember und haben die Diät dann im Januar abgebrochen, sind dann in die Reverse Diet gegangen, ein bisschen, natürlich ein bisschen aggressiver, weil ich, also mit den Kalorien aggressiver, weil ich noch nicht so weit unten war mit dem Körperfettanteil, wir konnten relativ schnell wieder die Kalorien anheben, weil es einfach keinen Rebound gab. Und haben die Form eigentlich im Aufbau gut gehalten. Und es war jetzt nicht mehr nötig, vor der Diät noch irgendwie eine Pause im Aufbau zu machen, einen Diet Break zu machen oder eine Minicut zu machen. Einfach, weil diese ganze Phase von Januar bis Dezember produktiver Aufbau war. Und viele reden ja immer von diesen Push-Phasen im Aufbau, dass man mal 8 oder 12 Wochen Gas gibt. Vielleicht sollte man ein bisschen weniger aufs Gas gehen und aus 8 oder 12 Wochen 20 oder 25 Wochen machen. Wenn ich 25 Wochen effektiv trainieren kann, wird man besser aussehen, als wenn man nur 8 oder 12 Wochen Vollgas gibt und dann eine Pause braucht, weil der Körper nicht mehr will.
Ja. Sehr, sehr gute Botschaft auch für viele da draußen, glaube ich. Es ist ziemlich wertvoll. Wann war denn dann jetzt für dich, für euch klar, dass ihr noch, dass du nochmal die Herbstsaison mitnimmst und warum auch nochmal direkt wieder auf die Bühne?
Das war eigentlich klar, in Irland noch. Stefan hat alles, du kennst ihn ja auch, er plant ja immer ganz gerne. Und ich sage, Stefan, wie sieht's aus? Und dann sagt er, pass auf, wir greifen wieder an. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir jetzt bestimmt so 8 Wochen Rebound, Reverse Diet. Dann machen wir 3 Monate Off-Season und dann starten wir. Dann habe ich gerechnet und denke, im Dezember sind ja nur 1, 2 Wettkämpfe, das wird ganz schön eng. Und dann sage ich, wie planst du das? Wir machen 12 Wochen, dann geht's auf die Diät. Okay, perfekt, machen wir so. So, und die 12 Wochen ging schnell. Das ist echt, 3 Monate ist nichts. Ne? Und 3 Monate jetzt Diät. Das war in Irland eigentlich schon klar, dass wir direkt wieder angreifen, weil Stefan hat gesagt halt auch, das ist jetzt eine Frage der Zeit und sicherlich auch eine Frage von Glück, muss man ganz klar sagen. Beim NPC mittlerweile muss die einen richtigen Wettkampf erwischen, um zu gewinnen. Entweder kommt ein Mutant jetzt in England, den ich noch nie gesehen habe vorher, der einfach so viel besser ist und eigentlich direkt nächsten Tag bei den Profis starten kann. Oder es gibt halt Shows, wo Leute gewinnen, die dann sagen, okay, jetzt nehme ich mir noch mal 1, 2 Jahre Zeit, um aufzubauen und gehe dann zu den Profis, was ja eigentlich früher immer so der Klassiker war. Man wird Profi, nimmt sich 1 Jahr Offseason und geht dann nach einem guten Aufbau zu den Profis. Mittlerweile ist es ja so, dass die Leute teilweise kommen und die sind ja fertig. Ne? Man hat es jetzt ich glaube, es war Alicante, wo der Dean gewonnen hat in der Heavyweight, der an dem Tag oder einen Tag danach direkt die 212er der Profiklasse gewonnen hat und direkt die O-Quali geholt hat. Und man sieht, okay, der geht zu einem Amateurwettkampf und ist so gut, dass er am Tag drauf einen Profi-Wettkampf gewinnen kann. Da also alle Heavyweight-Athleten, die da waren, das ist für die natürlich schade. Aber das ist halt so, das ist halt dieses Thema Glück. Und wenn der nicht da gewesen wäre, wäre ein anderer Profi geworden, der vielleicht noch 2 Jahre gebraucht hätte. Das ist einfach so. Also wie gesagt, bei der Anzahl an Wettkämpfen, muss man ja wirklich sagen, es sind ja unheimlich viele Wettkämpfe, jetzt auch im Herbst wieder. Jetzt alleine schon. Geht das schon los, jetzt ihr wart ja gerade in Österreich unten. Da ist es ja auch schon wieder Pro-Qualifier gewesen. Also es sind ja durchgängig mittlerweile Pro-Qualifier und es sind überall Chancen zu gewinnen. Und Stefan und ich haben gesagt, ich will auf jeden Fall den Klassensieg. Das ist mein Ziel. Ich will die Super Heavyweight gewinnen. Und das ist das Ziel für diese Saison.
Mega geil. Wie sieht die Planung der Herbstsaison aus? Habt ihr fixe Wettkämpfe oder macht ihr auch erstmal bis zum ersten und dann ein,
Bis zum
zwei, drei?
ersten. Also ich mag es auch nicht, bin ich ganz ehrlich, ich mag es nicht und es ist schwierig zu sagen, das soll nicht hochnäsig oder sonst wie klingen, aber wenn ich mir einen Plan B einräume, wie viel Gas gebe ich für Plan A? Das ist immer so meine Frage. Und wenn ich sage, ich mache einen Wettkampf, das ist in dem Fall Alicante, Anfang November, das ist unser erster Wettkampf, das ist geplant. Und wenn ich sage, ah, wenn das nicht klappt, dann mache ich danach die nächsten. Für mich ist klar, ich will in Alicante meine absolute Bestform bringen. Das ist der Wettkampf, auf dem ich peile und pieke. Und wenn das nicht klappen sollte, warum auch immer, dann guckt man weiter. Mittlerweile, wie gesagt, durch die Anzahl der Wettkämpfe ist man spontan genug, bucht einen Flug und ein Hotel und dann geht's los. Aber für mich steht Alicante, das ist der Wettkampf, das ist der, den ich machen möchte. Und das soll eigentlich auch der einzige Wettkampf sein. Das ist so der Plan.
Cool, also jetzt zum Beispiel in Deutschland, die Dennis James hast du jetzt gar nicht angepeilt.
Nein, die haben wir nicht angepeilt. Also die wäre ja, glaube ich, 2 Wochen vorher, oder eine oder 2 Wochen vorher. Und da wäre der Aufbau damit, ja, ich sag mal, 9 bis 11 Wochen doch ein bisschen kurz gewesen. Die haben gesagt, 12 Wochen, also 3 Monate machen wir voll. Und frühestens geht es dann im November los. Jetzt ist direkt Anfang November, Alicante. Und dann nehmen wir den.
Und danach, wie du gerade gesagt hast, gäbe es ja noch einige.
Ja, also ich glaube, also ich weiß es jetzt von meinen Athleten, die starten. Ich habe Athleten, die in Rumänien starten. Ich habe einen Athleten, der auf der Olympia-Amateur in den USA startet. Rumänien, Dänemark ist, ich glaube, Spanien ist noch mal Ende des Monats. Also es ist so, so viel, wo es echt viele Möglichkeiten gibt.
Aber schön, Alicante ist, fand ich immer ein richtig schönes Event auch. Es macht einfach Bock, ne? Cool, was, also Ziel hast du schon gesagt, was das ist auf jeden Fall und worauf freust du dich am meisten?
Das Lachen. Am meisten freue ich mich wirklich danach entspannt mit dem ganzen Team, weil wieder alle dabei sind, was essen zu gehen. Nicht um des Essens willen. Also wie gesagt, ich habe jetzt noch 5000 Kalorien, überhaupt keinen Hunger, sondern einfach nur, um mit den Leuten wieder Zeit zu verbringen. Weil Stefan wird wieder vor Ort sein. Es wird der Thomas Kunz wird starten. Der Kumpel, von dem ich vorhin gesprochen habe, der Nino wird starten. Also es sind wieder sehr, sehr viele Athleten mit dabei aus dem Team. Und das macht natürlich umso mehr Spaß. Also dieses Ganze, darauf freue ich mich am meisten. Alle zusammen hin. Lisa ist da, Sascha ist da. Das ist natürlich alles mega cool, wenn du mit so vielen Leuten da bist und alles zusammen erleben kannst. Dann macht es umso mehr Spaß. Und ich will nicht sagen, dass der Wettkampf oder dass das eine Nebensache wird. Das ist falsch. Deswegen, dafür macht man das nicht. Aber das macht das Ganze komplett.
Ja, voll. Also fühle ich mich, oder geht mir tatsächlich genauso, ja. Richtig, richtig schön. Vielleicht abschließend auch dazu, Tobi, was sagt denn deine Frau, die Ricky ist, glaube ich, richtig, gell?
Genau, Ricarda Fekir.
Genau, Ricarda, dazu, dass du jetzt schon wieder Diät machst.
Völlig in Ordnung. Also, das ist bei uns, ich glaube, ich habe es im ersten Podcast schon erwähnt, völlig ausgeglichen. Es ist immer ganz lustig. Sie wird auch gefragt, oh, was sagst du dazu, wenn Tobi immer sein Essen isst und so? Dann sagt sie, ja, das ist immer dieser Gedanke. Nur weil ich jetzt abends Reis mit Hähnchen esse, heißt es ja nicht, dass sie keine Pizza essen will oder darf. Das ist für, also wenn sie heute Abend eine Pizza essen will, isst sie eine Pizza und dann sitze ich daneben mit Reis und Hähnchen. Oder das interessiert mich so gar nicht. So einfach, weil ich mein Ziel habe und überhaupt kein Food-Fokus habe. Also relativ locker. Dadurch, dass sie ja auch beruflich eingebunden ist, ist es jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie irgendwo auf den Urlaub verzichten müssen. Es ist so, wenn die Wettkampfvorbereitung vorbei ist, fliegen wir mit dem Vario-Team quasi rüber zum Olympia. Dass wir uns den Olympia angucken, so, das ist dann quasi so das Endjahr, der Endjahresurlaub. Und ich nutze jetzt einfach die Zeit für die Diäten. Also sie hat es ja auch gesagt und sie steht da auch voll hinter Stefan und sagt auch, Stefan macht das schon. Und Stefan sagt, du gewinnst oder kannst gewinnen, sagen wir so, kannst gewinnen. Ist das auch so und sie sieht das halt auch so und sagt, durchziehen. Ne? Weil warum jetzt in Anführungsstrichen, klar, man könnte jetzt noch ein Jahr Offseason machen und noch größer und noch 5 Kilo schwerer kommen. Aber ich bin jetzt noch in Form gewesen, also ich habe Appetit und dann kann man natürlich direkt durchziehen. Also sie steht da voll hinter. Das ist also wirklich cool. So ist es natürlich auf Gegenseitigkeit. Was sie macht, das unterstütze ich. Was ich mache, das unterstütze sie. Also ganz, ganz natürlich gesund und ausgeglichen. Weil ich bin nicht der Meinung, manche ist es ja so, dass beide Partner das Gleiche machen müssen. Das wäre für mich auch schwierig. Ich mag es ganz gerne. Ich mal quasi in ihre Welt eintauche und mal nichts mit Bodybuilding habe. Das ist ganz cool, weil ich habe den ganzen Tag Bodybuilding und wenn wir mit Freunden unterwegs sind, die keinen Sport machen, ist das für mich voll entspannt und auch mal ganz cool, abseits zu sein. Umgekehrt ist es halt genauso. Ne? Also sie mag es ja auch, dann auf den Wettkämpfen unterwegs zu sein und zu machen, zu tun. Das macht ihr dann auch Spaß. Also so hat man dann noch mal, ich sag mal, mehr Sachen, die man erlebt, die man vielleicht sonst gar nicht erlebt, weil das gar nicht die eigene Sphäre oder das eigene Interesse ist.
Ja, das ist, halt ja, es ist sehr erfrischend, glaube ich, das Ganze und sehr gesund auch. Kann ich mir schon vorstellen, man ist ja dann da auch sehr in einer Bubble auch drin, in dem Tun, was man da macht. Ne? Ich erlebe es zum Beispiel mit zwei guten Freundinnen, die sind komplett fernab vom Sport und es ist auch immer mal ganz schön, einfach mal komplett raus zu sein, andere Gespräche und Themen.
Genau, das ist halt so, man ist immer so wirklich in einer Blase und so. Manchmal ist es ganz angenehm, klar, es ist auch immer so, dass man gerne über den Sport redet und sich mal austauscht oder ey, was machst du, was kann man besser machen oder so, alles gut. Aber es ist auch mal ganz cool, mit dem Kumpel irgendwo was essen zu gehen und über was anderes zu reden, im Auto oder sonst was, was Männer halt so machen. Mal was anderes halt. Also es gibt ja halt mehr als Bodybuilding, was nicht heißt, dass es keinen Spaß macht. Aber es wäre schade, wenn man außerhalb vom Bodybuilding nichts von der Welt mitkriegt. Also wir reisen ja gerne, wir sind gerne unterwegs und das würde man ja alles verpassen. So, und dafür, in Anführungsstrichen, hat man ja dann auch zu wenig Zeit, um das zu verpassen und zu sagen, ich reise, wenn ich alt bin. Also ich bin mit 60 nicht am Strand rum, dann, wenn ich alt und runzlig bin, sondern bin dann lieber jetzt am Strand irgendwo, wo ich weiß, ich bin auch fit und es macht Spaß. Ja. Von daher finde ich, sollte man immer so ein bisschen open-minded sein und vielleicht auch mal, wo man sagt, ich weiß nicht, ob mir das Spaß macht, und einfach mitmachen.
Voll. Da bietet das Leben einfach so viel auch neben dem schönen Sport, ne?
Genau.
Definitiv.
Weil, also wir sind vor ein paar Jahren zum Beispiel, als kurzes Beispiel, fast 3 Wochen mit dem Wohnmobil in der USA unterwegs gewesen. Und klar, der erste Gedanke ist natürlich, 3 Wochen USA, 3 Wochen jeden Tag woanders. Was mache ich mit dem Training? Ich habe in den 3 Wochen keine Trainingseinheit verpasst, die ich machen wollte. Weil du kannst überall trainieren, hältst kurz an, machst 90 Minuten Training und fährst weiter. Völlig entspannt. Du musst halt einfach nur im Kopf locker sein und sagen, pass auf, morgens aufstehen, im Wohnmobil kurz frühstücken, dann hältst du auf dem Parkplatz, machst kurz 90 Minuten Training, stellst dich rein, guckst dir den Nationalpark an. Völlig entspannt. Du kannst alles machen und erlebst noch richtig viel.
Ja, geil. Ich glaube, das hatten wir sogar schon in der ersten Folge, weil ich war auch mal 3 Wochen unterwegs und da war es genauso. Und ich habe gedacht, boah, war eins der schönsten Trips so. Einfach Hammer. Ja, richtig schön. Tobi, wir kommen zum Ende. Vielleicht, wenn du noch irgendeine Message, Botschaft, da waren schon einige tolle mit dabei, aber zum heutigen Tag an die Bodybuilding-Bubble, die ich jetzt zuhört habe.
Bodybuilding-Bubble. Ich habe eigentlich keine große Message. Ich hoffe einfach, alle haben Spaß am Sport. Keiner quält sich im Sport. Das ist immer wirklich das Größte. Macht das, was euch Spaß macht und genießt das. Und macht euch das bewusst. Das ist ganz, ganz wichtig. Macht euch bewusst, dass wir alle unser Hobby ausführen können. Es ist so viel wert. Das muss man sich manchmal vergessen, dass es normal zum Training zu gehen und so. Manchmal muss man sagen, ey, cool, ich kann heute zum Training gehen. Und das sollte man auch mal, dafür auch mal dankbar sein, gerade so was in der Welt aktuell passiert. Und für viele Leute ist das nicht normal. Von daher sollten wir uns gut schätzen, dass wir alle so uns Gedanken um Kalorien machen können und unsere Sätze und Training, unsere Blumen und welches Dings. Wir sind doch ganz schön, problemfrei. Von daher, Sport genießen.
Richtig schöne Worte am Ende der Folge. Und ich denke, wenn die Leute dich auch verfolgen wollen, bei deinem Weg jetzt auch weiterhin, YouTube, Insta, ich habe alles unten eingeblendet, Leute, da findet ihr alles zum Tobi. Und dann schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefällt, teilt sie gerne mit euren Lieben. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.